Börsengehandelte Fonds oder kurz ETFs erfreuen sich bei Anlegern großer Beliebtheit. Sie sind in der Regel transparent, kostengünstig und es gibt sie in großer Auswahl. In einer Podcast-Ausgabe 2023 haben wir uns mit dem Basiswissen über diese ETFs beschäftigt. Höchste Zeit daher für einen zweiten Teil mit einem Blick hinter die Kulissen und der Frage, was man als Anleger zu den Produkten noch alles wissen sollte. Was passiert zum Beispiel bei einer Zusammenlegung oder Auflösung? Was tun bei Veränderungen des Basisindex? Und gibt es vielleicht optimale Tage für die Sparplanausführung? All das klären wir in meinem heutigen Podcast.
Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.
Und wenn sich jemand mit dem Thema ETFs auskennt, dann ist das Thomas Meyer zu Drewa. Er ist Leiter des öffentlichen Vertriebs für Deutschland und Österreich beim ETF-Anbieter Amundi. Und sage ich Hallo Thomas, herzlich willkommen bei meinem Podcast.
Hallo Falco, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich mal wieder bei dir sein darf.
Ja, und mein Name ist Falco Block. Ich bin Anlagestratege bei der DZ Bank in Frankfurt. Thomas, ich habe nachgeschaut, unser erster Podcast rund um das Thema ETF ist vom Mai letzten Jahres. Für eine innovative Branche wie die deine eine lange Zeit. Erzähl uns doch mal zum Einstieg, was hat sich so Neues bei euch oder in der ETF-Branche an sich getan?
Die Zeit ist wirklich vergangen, Falco. Also ich wäre jetzt nicht drauf gekommen, dass das schon so lange her ist, fühlte sich kürzer an. Aber natürlich, und du hast schon darauf hingewiesen, wir sind in einem Umfeld, was einerseits innovativ ist, auf der anderen Seite auch schnelllebig. Denn die Zuhörer werden sich wahrscheinlich wenig daran erinnern. Wir waren ja aus heutiger Sicht genau in der Mitte des Zinserhöhungszykluses. Denn das ging ja los 17. März 2022, wenn ich mich richtig erinnere. Damals war es die amerikanische Zentralbank Fed, die Zinsen erhöht hat. Und inzwischen sind wir schon wieder am anderen Ende. Inflation hat nachgegeben und damit natürlich auch entsprechend Raum geschaffen für Zinssenkungen. Da war dann wiederum die EZB die erste, die die Zinsen gesenkt hat. Und das war Anfang September. Warum erwähne ich das so? Denn deine Frage ging natürlich in eine andere Richtung. Was hat sich seitdem getan? Und eines der Hauptthemen ist tatsächlich, wie sichere ich mir die noch hohen Zinsen? Denn in der mittelfristigen Historie sind Zinsen ja nach wie vor hoch. Und ein Thema, was in der Zeit aufgekommen ist, sind Laufzeit-ETFs. Also ETFs, die eine bestimmte Laufzeit haben, in unserem Hause beispielsweise bis Ende 27 oder Ende 28, basieren auf Anleihen, weil doch viele den Wunsch haben, dann irgendwann sich den Zins und entsprechend das investierte Geld auszahlen zu lassen. Das andere natürlich, was im Mittelpunkt steht, ist das Thema USA. Das ist vollkommen logisch, aber auch in einem Produkt, über das wir, glaube ich, beim letzten Mal gesprochen haben, den MSCI World. MSCI ist ein Indexanbieter und World ist ein bisschen irreführend. Es ist nicht die ganze Welt, sondern sind 23 industrialisierte Länder, 1410 Werte aktuell, aber die große Masse, nämlich 72% des Gewichts, kommt aus den USA. Und deshalb hat es Überlegungen gegeben, wie kann ich dieses US-Gewicht reduzieren? Einmal durch Gleichgewichtung oder indem ich auf einen MSCI World setze, ex-USA, wo die USA rausgenommen sind, denn viele an Investments in den USA sind beliebt. Viele haben natürlich den S&P 500, den Dow Jones Industrial, auch wenn das nicht ein optimaler Index ist, oder den Nasdaq und sagen, da habe ich schon ein entsprechendes Investment. Ich möchte hinzufügen den Rest der Welt und deshalb zum Beispiel MSCI World ex-USA. Das sind so ein bisschen die Entwicklungen, die sich seitdem getan haben. Es gab noch viel mehr, aber das sind sicherlich die wesentlichen.
Ich hatte vor ein paar Wochen oder Monaten ist es her, da hatte ich auf der Anlegermesse Invest Podcast zu dem Thema gehabt, diese Laufzeit-ETFs, ganz interessant. Da kann man ja entsprechend wie ein Profi vom Overnight Index Average, also von den Zinsen, die sich die Banken untereinander leihen, profitieren. Ich glaube, die liefern aktuell, korrigiere mich, so 2,7, 2,8%, wenn ich entsprechend solche entweder Laufzeit oder unlimitierte nehme und bin damit im Endeffekt fast Tagesgeld gleich, richtig?
Ja, das ist genau der Punkt. Warum kann das von Interesse sein? Diese, du hast es gerade angesprochen, Euro Overnight, unter dem Begriff findet man die, oder Geldmarkt, naja, ETFs. Sie bilden einen Index ab, der ESTA heißt. Das ist der Index, der wiederum widerspiegelt, zu welchem Satz sich Banken im Euroland über Nacht Geld leihen, ist zurzeit bei rund 3,16%, verändert sich ständig. Auch ganz wichtiger Punkt, weil die Frage immer wieder aufkommt, unter anderem auch auf der Invest aufgekommen ist. Welche Auswirkung auf diesen Satz hat eine Leitzinssenkung, die, wie am Anfang angesprochen, ja erfolgt ist. Und es ist ganz klar, dass das schwankt. Aber der Vorteil ist natürlich, wenn ich bereits viel Geld bei meiner Bank habe, dann muss ich natürlich immer darauf achten, wie ist das mit der Einlagensicherung. Und allgemein hier in Euroland, in Europa, gibt es so eine Einlagensicherung bis rund 100.000 Euro. Und dann kommt natürlich die Frage, wenn ich noch etwas mehr habe, was mache ich dann? Vielleicht ein zweites Konto oder ich nutze andere Möglichkeiten. Und dazu gehören eben diese Euro-Overnight-ETFs, die, wie gesagt, den Zinssatz ESTA nachbilden, der, ganz wichtiger Punkt, sich aber verändern kann.
Dann lass uns mal ins heutige Thema starten. Wir wollten ja mal einen Blick hinter die Kulissen werfen und Fragen klären, welche sich die meisten Neuansteiger vielleicht eher weniger stellen. Muss ja auch nicht unbedingt sein, aber wir wollen heute mal Zusatzinfos liefern, die wichtig sind, wenn ich langfristig in die Anlageklasse ETFs investieren möchte. Dann lass uns mit der Frage starten, ob ich einen einmal ausgesuchten ETF ewig, also sagen wir mal wirklich mehrere Jahrzehnte lang bis zu meiner Rente besparen kann. Also heute ist jemand 25 und er spart bis 65, also 40 Jahre lang ein ETF, alles all in, Anführungsstrichen. Geht's was?
Also zunächst mal herzlichen Glückwunsch, wer sich dazu entschieden hat, denn das ist ja ganz wesentlich auf dem Weg zu finanzieller Freiheit. Ja, prinzipiell geht das natürlich, möglichst breit gestreut. Und man kann das über einen Sparplan, das hast du angesprochen, tun. Aber natürlich, das muss man auch sagen, es kann Veränderungen geben, denn es wird ja, der ETF bildet einen Index nach. Der ETF ist ein Fonds, wie jeder traditionelle Fonds, und er bildet einen Index nach. Wenn ich nochmal das Beispiel des MSCI World nehmen darf, automatisch passt der Indexanbieter MSCI dort die Zusammensetzung an, aber hin und wieder kann es natürlich auch vorkommen, dass es am ETF Veränderungen geben muss.
Veränderungen, gutes Stichwort, da wollte ich mal nochmal anschließen. Wenn ich jetzt mal eine Aktie im Vergleich nehme, da kann ich ja in der Regel davon ausgehen, und das ist ja auch immer so, womit man wirbt, eine Aktie gibt es seit vielleicht über 100 Jahren schon bei Traditionsunternehmen, die kann ich also unverändert eben nutzen. Bei ETFs, du hast es schon gesagt, ist das vielleicht nicht immer der Fall. Jetzt mal weniger vom Index gesehen, eure Branche, du hast es auch schon gesagt, ist von großer Veränderung geprägt. Es gibt auf der anderen Seite aber auch starke Konkurrenz, Fusionen und Übernahmen. Und dann kann es ja auch mal dazu führen, das hatte ich selber schon mal, zwei gleichartige ETFs von verschiedenen Anbietern, also klassischerweise zum Beispiel der MSCI World, wird verschmolzen. Ist mir auch schon passiert. Was die Frage, was passiert denn da? Muss ich als Anleger dann tätig werden? Was läuft da ab?
Also fangen wir mal damit an, wie ich davon erfahre. Ich habe mein Produkt, du hast es ja selbst gesagt, dass es dir schon so gegangen ist. Du bekommst eine sogenannte Anlegermitteilung, wo dir genau dargelegt wird, was eigentlich passiert. Die Anlegermitteilung nach entsprechenden Prüfungen, langwierigen Überlegungen, sehr tiefgreifenden Überlegungen und dann vor allen Dingen auch Zustimmung der Behörden verschicken wir an die entsprechenden Depotbanken, die es dann wiederum dir, Falco, ich darf dich als Beispiel nehmen, in dein elektronisches Postfach einstellen. Und je nachdem, wo du bist, gibt es natürlich auch die ein oder andere Bank, die dir das nach Hause schickt. Das ist ein Dokument, in dem genau dargelegt wird, was eigentlich passiert. Nämlich, du hast das Beispiel genommen, zwei ETFs, die vielleicht zusammengelegt werden. Welcher ETF ist der Aufnehmende, welcher ist der Abgebende? Und ganz wichtig in dem Fall ist, dass man darauf schaut, ob man den aufnehmenden ETF hat, denn dann betrifft es dich eigentlich weniger. Wir sind aber als Kapitalanlagegesellschaft verpflichtet, alle Anleger zu informieren. Denn wenn du den aufnehmenden ETF hast, verändert sich für dich nichts. Es kommt halt ein anderer ETF hinzu. Hast du dann allerdings den ETF, der in einem anderen ETF wiederum aufgeht, und das trifft für Fonds allgemein zu, nicht nur für ETFs, dann wirst du in dem Dokument der Anlegermitteilung, die du 4-5 Wochen vorher bekommst, genau finden, was sich wie tut, was sich womöglich verändert. Sehr oft bleiben die wesentlichen Merkmale unverändert. Also das sind zum Beispiel die Gebühren, die erhoben werden. Das ist der Index, der abgebildet wird und so weiter und so fort. Aber das steht da ganz genau drin. Und dann gibt es in aller Regel eine Übersichtsseite, wo das dann nochmal genau gegenübergestellt wird, was sich verändert, was sich nicht verändert. Und es wird dir natürlich auch beschrieben, was du gegebenenfalls tun kannst oder auch tun solltest.
Dann hast du ja schon gesagt, ETF basiert auf einem zugrunde liegenden Index. Muss so sein, ein ETF kann niemals selbst bestehen. Das ist klassischerweise ein Aktienindex wie der DAX oder der S&P. Renten, Rohstoffindizes gibt es auch. Jetzt habe ich es auch schon erlebt, dass die ETF-Anbieter entscheiden, den zugrunde liegenden Index, auf den dieser ETF basiert, zu ändern. Beispielsweise hatte ich mal einen ETF, der wurde auf einen nachhaltigen Index umgestellt. Klingt ja erstmal richtig gut. Dann habe ich mir das aber angeschaut, gesagt, das gefällt mir dann doch nicht so richtig. Auch hier nochmal die Frage, was bedeutet eine solche Indexumstellung? Also nicht, dass der Index-Sponsor, also S&P, das ändert, sondern der ETF-Anbieter entscheidet sich dazu, den zugrunde liegenden Index zu ändern. Auch hier wieder die Frage, wie erfahre ich davon und was bedeutet so eine Umstellung für mich?
Also ich will jetzt, Falko, dir gegenüber natürlich nicht kleinkariert erscheinen, wenn ich sage, natürlich, wir ändern den Index nicht, sondern den ändert ganz alleine der Indexanbieter. Die sind ja vollkommen unabhängig von uns. Das ist mir nochmal ein wichtiger Punkt. Es gibt den Indexanbieter und wir legen einen ETF drauf, weil du in aller Regel als Privatanleger eben nicht den Index kaufen kannst. Jetzt hast du zu Recht beschrieben, es gibt Nachfrage im Markt. Es gibt auch Nachfrage, die sich verändert. Das muss man ganz klar sagen. Und gestatte mir da vielleicht ein klein wenig noch in die Tiefe zu gehen, wie wir eigentlich vorgehen, wenn wir ein neues Produkt, und das betrifft deine Frage, auflegen. Wir befragen natürlich den Markt, nehmen die Kundenwünsche auf, schauen genau, wo entsprechende Nachfrage ist. Denn, auch da will ich kein Blatt vor den Mund nehmen, am Ende des Tages müssen wir wirtschaftlich unser Betriebsergebnis erreichen. Sprich, insgesamt muss es natürlich wirtschaftlich sein, also muss ich auch ein ETF tragen. Wenn wir neue ETFs auflegen, dann überlegen wir uns natürlich, wird das ein Erfolg? Sonst würden wir sie auch nicht auflegen und geben dem ETF, und das ist ein entscheidender Punkt, lange Zeit, 3 bis 5 Jahre, eher 5 Jahre, dass er sich entwickelt. Jetzt kommen wir wieder zu deiner Frage zurück. Natürlich können sich Vorlieben, Wünsche, Präferenzen von Anlegern verändern. Die Umwelt kann sich verändern. Und wir wissen alle, wir sind in einer Umwelt, wo leider Klimawandel uns jeden Tag begegnet. Und deshalb gibt es natürlich auch eine klare Richtung. Und das ist einfach der Kampf gegen den Klimawandel. Und deshalb hat sich das Umfeld verändert. Sprich, es sind Indizes mehr gefragt, die eben das berücksichtigen. Und deshalb kann es dazu kommen, dass sich der Index verändert. Wünsche sind andere, Vorlieben, Präferenzen, wie schon gesagt. Und dann kann es zu einer solchen Umstellung kommen.
Kommen wir mal zum Thema Besparen eines ETFs. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Wunderbar. Vielfach kann man ja schon ab wenigen Euros, 25 Euro oder so, ETF besparen und eben sein Geld breit streuen. Das ist ja eine ganz tolle Sache mit den ETFs. Jetzt geht es ja auch durchaus einmal wieder die Empfehlung, den Sparplan dann auszuführen, sobald das Gehalt auf dem Konto eingeht. Hintergrund ist, dass ich die Sparrate eben erst gar nicht auf meinem Konto sehe und sie eventuelle Shoppingbegehrlichkeiten oder Ähnliches wecken könnte. Das dürfte bei den meisten Gehaltsempfängern ja wohl der erste oder letzte Tag des Monats sein. Wie seht ihr das? Macht es eigentlich langfristig einen Unterschied, an welchen Tag ich meinen ETF bespare? Es wurde ja mal gesagt, wenn ich es am ersten mache, da kaufen alle, sind die Kurse höher oder sowas. Habt ihr das, euch das mal angeschaut oder wie ist das bei euren Kunden?
Ja, also es wäre mir jetzt keine Untersuchung bekannt, die zeigt, dass die Ausführung von Sparplänen so ein hohes Gewicht hat, dass da ganze Märkte beeinflusst werden. Wir reden auch bei Sparplänen ja sehr häufig von Themen, die wir schon angesprochen haben. Ist es nur, sei es der DAX, sei es der S&P 500, sei es der MSCI World. Das Wichtigste ist, du hast es gerade angesprochen, für viele Anleger, dass es direkt mit dem Gehalt weggeht oder mit der Gehaltszahlung gleich abgebucht wird, um keine Begehrlichkeiten zu wecken. Das ist auch eine Anregung, die ich immer wieder, und du hast die Börsentage angesprochen, jungen Leute geben darf. Es fällt natürlich leichter, wenn ich das Geld gar nicht erst auf dem Konto habe, sondern es gleich abgebucht wird. Was ich aber viel interessanter finde, ist, dass die meisten Online-Broker oder auch Banken, die inzwischen teilweise Sparpläne anbieten, das zu unterschiedlichen Zeitpunkten erlauben und in unterschiedlichen Intervallen. Und wenn du angefangen hast, du hast es vorhin beschrieben, bist mit der Ausbildung fertig, kriegst dein erstes Gehalt, fängst erstmal klein an und besparst, sagen wir mal, 100 Euro pro Monat. Und dann steigt dein Gehalt und dann sagst du, naja, ich habe vielleicht den MSCI World, um mal einen Klassiker zu nehmen. Ich habe den MSCI World, 100 Euro, jetzt kann ich mehr sparen. Jetzt möchte ich das ergänzen um, sagen wir, Anleihen. Und dann will ich eine gewisse Gewichtung haben. Und dann sage ich vielleicht, den einen ETF spare ich monatlich 100 Euro, den nächsten ETF 50 Euro, vielleicht zweimonatlich. So kann ich mir natürlich dann ein Portfolio, ein Depot zusammenstellen aus verschiedenen Sparplänen, die unterschiedliche Gewichtungen haben. Und das, finde ich, ist eine Möglichkeit, die oft auch übersehen wird. Wichtig ist, dass ich lange im Markt bleibe. Denn da zeigen alle Untersuchungen, da kann man sehr weit zurückgehen, 150 Jahre zurückgehen. Je länger ich investiert bin, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, ganz wichtig an dieser Stelle, die Wahrscheinlichkeit, dass ich keine Verluste nach einem langen Zeitraum habe. Man muss aber dazu sagen, weil ich die Frage sehr oft kriege, hier reden wir von Wahrscheinlichkeiten. Es gibt dazu viele Untersuchungen, aber es kann natürlich vorkommen. Nur allgemein gilt, je länger ich investiert bin, desto besser für mich auf dem Weg zu finanzieller Freiheit.
Das kann ich nur dick unterstreichen. Da an der Stelle zitiere ich auch gerne immer das Deutsche Aktieninstitut mit ihrem Renditedreieck, die herausgefunden haben. Wenn man mindestens 15 Jahre investiert war, konnte man jede Krise bislang aussitzen. Wobei den DAX gibt es ja noch gar nicht so lange zurückgerechnet. Beim Dow Jones gibt es, glaube ich, über 100 Jahre. Die haben auch gezeigt, wenn du 15 Jahre gewartet hast, und das ist ja das Thema Rente, konntest du wirklich jede Krise, die wir in den letzten Jahrzehnten hatten, aussitzen. Du hast meiner nächsten Frage ein bisschen vorausgegriffen. Ich setze aber nochmal so an. Also im Laufe der Zeit merke ich, dass mit dem ETF-Sparen macht Spaß. Es bringt auch die ersten Früchte. Ich bekomme mehr Geld, Gehaltserhöhungen, steige vielleicht in der Karriereleiter auf. Ich möchte mehr Geld ansparen. Und dann ist die Frage, sollte ich einfach, wenn ich einen ETF habe, eben diese Sparquote in diesen ETF einfach anheben? Oder macht es nach einer gewissen Zeit auch mal zu sagen, ich mache neue Sparpläne in anderen ETFs auf, um mein Portfolio zu verbreitern?
Anlegen darf und soll Spaß machen. Das sollte man auch nicht vergessen. Und vielleicht habe ich bestimmte Interessen und dann kann ich natürlich sagen, ja, ich erhöhe die Sparrate in einem weltweit anlegenden ETF oder ich habe vielleicht ganz spezielle Interessen. Und ich meine, was momentan und spätestens in aller Munde seit November 22 ist, ist natürlich ChatGPT, also im weitesten Sinn künstliche Intelligenz. Und vielleicht habe ich da spezielles Interesse. Vielleicht sage ich, die Mobilität der Zukunft ist etwas, womit ich mich beschäftige, was mich interessiert, da möchte ich auch anlegen. Also Future Mobility, vielleicht mische ich das bei. Und da sind wir dann auch sehr schnell bei dem sogenannten Core-Satellite-Ansatz, wo ich sage, wie du es gerade beschrieben hast, ein breites Basisinvestment wie den MSCI World, wie einen, das generell zu sagen, wie einen weltweit anlegenden ETF, den ergänze ich dann um verschiedene Beimischungen, Satelliten, wie gerade schon erwähnt, das kann sein künstliche Intelligenz, das können Sektoren sein, das können andere Themen sein, können auch Einzelaktien sein. Denn Anlegen darf und soll ja auch Spaß machen. Wichtig ist, dass diese Beimischung, oft gestellte Frage, so zwischen 5% und 10% liegen. Das ist so eine Daumenregel. Warum über 5%? Sonst ist meist die Auswirkung auf dein Gesamtportfolio, die Auswirkung auf die Wertentwicklung relativ gering oder gar nicht spürbar. Über 10% steigt dann deutlich das Risiko. Aber das ist eine Möglichkeit. Und je mehr Geld ich dann habe, je mehr ich sparen kann, dann macht es mir auch vielleicht Spaß, in einzelne Bereiche zu gehen. Aber das kann ich natürlich tun. Aber es spricht auch nichts dagegen, mein breites Grundinvestment weiter aufzustocken und nur bei einem ETF oder bei zwei ETFs zu bleiben.
Meine nächste Frage geht eher mal nochmal so auf was Technisches, was auch wir immer wieder gefragt werden, wenn wir das Thema ETF behandeln, weil da gibt es zwei schöne Fachwörter. Die liest man vielleicht, wenn man sich ein ETF anschaut. Da gibt es ja eine Beschreibung des Index, was er alles kann oder ETF und so weiter. Und da gibt es ja die Möglichkeit, wie ein ETF einen Index abbildet, also spiegelt. Da gibt es zwei Möglichkeiten und da gibt es die beiden Fachwörter voll replizierend oder synthetisch. Manche sagen, mir doch egal, weiß ich nicht, was dahinter steckt. Deswegen die Frage an dich als Profi, was steckt denn dahinter und wann ist die eine oder vielleicht auch die andere Variante dieser Abbildung eines ETF sinnvoll?
Also es gibt, ich fange mal so rum an, sie unterscheiden sich nicht wesentlich in dem Sinne, was sicherer, was besser oder schlechter ist. Da gibt es viele unabhängige Untersuchungen zu, die sagen ganz klar, darüber muss man sich keine großen Gedanken machen. Natürlich voll replizierend ist etwas, was eingängig ist, was einfach zu verstehen ist. Voll replizieren heißt nichts anderes. Ich nehme mal das Beispiel vom DAX. Da ist es am einfachsten. 40 Titel. Und diese 40 Titel werden in den ETF so reingekauft, in der gleichen Gewichtung, wie sie dann entsprechend im DAX sind. Dann kommt man manchmal natürlich auch an Limitierungen. Wenn du einen Index nimmst, der sehr groß ist, sehr breit, sehr viele Titel hat, dann kann es Titel geben, die nicht unmittelbar zugänglich sind, die du also in deiner Performance, in deiner Wertentwicklung zwar im ETF haben willst, aber vielleicht nicht unmittelbar kaufen kannst. Und dann wendet man die zweite Methode an, das synthetische Replizieren. Was heißt das? Oder es ist auch noch unter einem zweiten Begriff bekannt, nämlich das Investieren über einen Swap-basierten ETF. Du hast ein Portfolio physischer Wertpapiere. Das müssen nicht nur Aktien sein. Wenn wir jetzt, und wir haben ja überwiegend über Aktien-ETFs gesprochen, aber natürlich gibt es auch Anleihen-ETFs, es gibt Rohstoff-ETFs. In aller Regel ist es ein Basket, ein Korb aus Aktien, sehr liquiden Aktien oder sehr liquiden Anleihen. Und hinzu kommt dann ein sogenannter Total Return Swap. Das ist ein Tauschgeschäft mit einem Swap-Partner oder mehreren Swap-Partnern. Und die Aufgabe dieses Swaps ist es, die Wertentwicklung des Index in den ETF reinzubringen. Ganz klar wird so etwas, wenn man über Rohstoffe nachdenkt, weil Rohstoffe werden ja gehandelt in aller Regel über Terminkontrakte, die man so nicht in den ETF reinkaufen kann. Und deshalb wird dort die Wertentwicklung von Rohstoffen entsprechend über einen Swap synthetisch nachgebildet. Wie gesagt, beides ist gleich sicher. Die Swaps sind besichert. Also, aber es ist dann insofern eine ganz persönliche Entscheidung, was du als Anleger bevorzugst, was du gerne hast, mit was du dich am wohlsten fühlst.
Thomas, kommen wir auch schon zur Abschlussfrage. Lass uns mal den Blick in die Zukunft schweifen. Welche Innovationen oder Trends könnten uns denn deines Erachtens erwarten? Wie wird sich vielleicht die ETF-Landschaft in den Jahren denn noch verändern? Gibt es da vielleicht auch noch so ein bisschen Ausblick, den du uns geben kannst?
Also es wird natürlich das Sparen weitergehen, vor allen Dingen sehr breit und diversifiziert anzulegen. Ich glaube, dass wir noch mehr sehen im Bereich Laufzeit-ETFs, auch über lange Laufzeiten, die dann passgenau sind für deinen persönlichen Lebensabschnitt, in dem du bist. Wenn ich 25 bin und sehr lange investiere, kann ich einen hohen Aktienanteil haben, den ich dann vielleicht, um mich auch wohler zu fühlen, im Laufe der Zeit reduziert haben möchte. Da werden wir sicherlich das eine oder andere sehen. Wir werden auch bei Aktien vor allem im Bereich Themen mehr sehen. KI war ja so ein Vorläufer, wobei ich persönlich eher immer das Interesse habe an den Bereichen, wo KI dann einfließt. Denn KI, künstliche Intelligenz, es gibt das Thema an sich, ich habe schon eins genannt, Future Mobility, Mobilität der Zukunft, autonomes Fahren ist ja immer so ein Stichwort, was gar nicht ohne künstliche Intelligenz geht. Aber es gibt auch andere Bereiche, wie zum Beispiel die Optimierung von Fabrikabläufen im Gesundheitswesen, Bildverarbeitung und dergleichen. Ich glaube, dass wir da mehr sehen werden und insgesamt, und dieses Jahr wird aller Voraussicht nach ein Rekordjahr, für den ETF-Markt weltweit, aber auch für den europäischen ETF-Markt bis Ende Oktober waren bereits Zuflüsse von 200 Milliarden Euro, sowohl in Aktien, Renten als auch Rohstoff-ETFs. Also wirklich ein Rekordjahr und das zeigt, wie das Interesse gestiegen ist. Insofern wird es noch mehr Lösungen geben, die dann auch den einzelnen Interessen, den Interessen einzelner Privatanleger sicherlich gerecht werden.
Lass mich unsere heutigen Erkenntnisse zum Thema ETF 2.0 Blick hinter die Kulissen mal zusammenfassen. Wir hatten also gesagt, ihr seid eine äußerst innovative Branche, Laufzeit-ETFs oder dass sich eben mit ETF tendenziell vielleicht sogar ein Tagesgeldkonto ersetzen oder vielleicht zumindest ergänzen kann. Ob ich einen ETF jahrzehntelang besparen kann? Ja, theoretisch schon, aber ich muss natürlich schauen, auch von Seiten des Indexanbieters, also des Sponsors, gibt es immer wieder Veränderungen. Ich sollte deswegen regelmäßig die Nachrichten, die mir meine Bank in das Postfach stellt, nicht einfach so beiseite wischen, sondern auch schon mal reinschauen, weil es natürlich auch Veränderungen geben kann im ETF. Aufnahmen, Verschmelzungen, da muss ich auch schauen, wenn sich vielleicht der zugrunde liegende Index ändert, ob ich denn noch entsprechend mit dem fein bin oder sage, nee, dann mache ich doch was anderes. Und wenn ich natürlich im Laufe der Zeit hoffentlich mehr Geld verdiene, dann kann ich natürlich auch mal überlegen, ob ich denn auch noch andere ETFs bespare, um zum Beispiel im Bereich dieses Core-Satellite-Ansatzes zu sagen, ich kann gewisse Trends, KI und so, oder auch demografische Entwicklung, auch da kann man drin investieren, ob ich die dann so als Core-Satellite-Ansatz nutze, um mir mit ETFs ein breites Portfolio aufzubauen. Und schauen wir mal auf die Zukunft, da gibt es viele schöne Entwicklungen, freuen wir uns drauf. Und dann sage ich an dieser Stelle an dich, Thomas, vielen lieben Dank für deine Informationen und mal diesen Blick hinter die ETF-Kulissen.
Vielen Dank für die Einladung, Falko, hat großen Spaß gemacht.
Ja, damit sind wir auch schon am Ende unseres heutigen Podcasts angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir konnten euch in dieser Folge mal weitere relevante Infos und Hintergründe geben, wenn ihr euch mit dem Thema ETFs für eure Portfolioallokation beschäftigen wollt. Bleibt dabei, denn auch in den nächsten Podcast-Folgen werden wir uns mit spannenden Themen rund um das Thema Finanzen und Geldanlage beschäftigen. Wenn ihr also keine unserer kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert doch gleich unseren Kanal. Wenn ihr Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen auch für zukünftige Themen habt, schreibt uns an wertpapiere@dzbank.de und beachtet bitte an dieser Stelle auch die rechtlichen Hinweise. Die habe ich euch wieder in die Shownotes gepackt. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Erfolg bei euren weiteren Schritten an den Kapitalmärkten und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss und macht's gut.
Das war Fit for Trading, der Podcast für deine Investments. Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.